der Podcast.
Folge 137, Bundestagswahlspezial 1, Tücken des Wahlrechts.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Diese Folge ist nicht ganz aktuell, sie ist aufgezeichnet. Wir werden uns allgemein mit dem großen Thema dieses Monats beschäftigen, nämlich der bevorstehenden Bundestagswahl in ziemlich genau 3 Wochen. Darum ist mir zugeschaltet unser Wahlexperte, unser Experte für alles, der Experte der Experten, Tilman Lucke in Berlin. Grüß dich, Tilman.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kollege aus Magdeburg, auch Experte.
Was für ein Experte?
Ja, Experte ist ja kein Ausbildungsberuf, also das darf jeder sein.
Kabarettist ja auch nicht. Es geht um die Bundestagswahl und die Fragen, die wir uns in den nächsten beiden Folgen stellen, was ist eigentlich schon Bundestagswahl? Das ist ein großes Loch und den Rest kriegen wir später.
Ja, das hast du
Zitat schon aus der Feuerzangenbowle? Nein, okay. Wir haben seit 1949 haben wir in diesem Land Bundestagswahlen, die im Gegensatz zu anderen demokratischen Wahlen, die es in Deutschland vorher ja auch schon gab und undemokratischen Wahlen, nach bestimmten Verfahren ablaufen. Also es gibt ja Länder, in denen gibt es das sogenannte Verhältniswahlrecht. Dann gibt es Länder, da gibt es das sogenannte Mehrheitswahlrecht. Wir haben beides, weil wir Deutschland sind, weil wir es schön kompliziert haben wollen. Wie gesagt, wenn es nach mir geht, könnte die Erststimme abgeschafft werden. Wenn es nach Tilman geht, ist alles so, wie es ist, toll.
Aber nee, reden wir ich stimme dir da ausnahmsweise zu. Also es wäre weniger kompliziert und vor allem verständlicher. Also finde es schon sinnvoll, wenn man auf die Straße geht und jemanden fragt, wie wählst du deinen Bundestag, wenn der das beantworten könnte. Das kann aber niemand.
Du schon.
Ja, aber auch nicht in einem Satz, dann würde ich quasi eine halbe Stunde brauchen, wie beim Podcast.
Okay, lass uns ganz kurz über seltsame, und zwar lass uns über Jakob Maria Mirscheid reden.
Genau.
Also, wer ist Jakob Maria Mirscheid?
Also wenn man jetzt rausfinden will, was das Wahlergebnis ist, wenn man jetzt keine 3 Wochen mehr warten will, dann muss man dem sogenannten Mirscheid-Gesetz folgen. Das ist kein Gesetz, aber das ist eine Regel, die ein...
So wie Murphys Gesetz.
Genau, das hat Jakob Maria Mirscheid aufgestellt, ein SPD-Abgeordneter, den es nicht gibt, aber wenn man bis 2005 in der Online-Verzeichnis im Online-Verzeichnis der Bundestagsabgeordneten nachgeschaut hat, dann stand der offiziell alphabetisch da mit drin. Also das ist so eine Art Phantom quasi als Gag. Das hat sich entwickelt aus einer Laune von irgendwelchen SPD-Fraktionsmitarbeitern, die dann dem angedichtet hätten, er sei irgendwie Listenkandidat aus Rheinland-Pfalz und seit 1979 im Bundestag. Das ist mehr oder weniger zufällig gewählt, aber es war so ein bisschen als Anspielung auf den alten SPDler Carlo Schmidt, der damals starb und dessen Platz frei wurde, der allerdings nicht aus Rheinland-Pfalz stammt. Also das ist so ein bisschen die Herleitung. Und der hat immer auch Pressemitteilungen rausgegeben, unter anderem 1983 das sogenannte Mirscheid-Gesetz. Was lautet, der Stimmenanteil der SPD in Prozent richtet sich nach dem Index der deutschen Rohstahlproduktion der alten Bundesländer, gemessen in Millionen Tonnen im jeweiligen Jahr der Bundestagswahl.
Okay, das heißt, wie viele Tonnen produzieren wir noch?
Ja, also nichts mehr quasi, also fast nichts mehr. Und es ist.
Das passt ja auch.
Aber es passte noch jahrelang tatsächlich bis 2005 ungefähr. Stimmte diese Prognose und das ist ja schon mal eine ganz gute, also es wich nur selten, also es gab eben diese Kurve, wenn man das googelt, sieht man das, also das war sozusagen, es ging noch ein paar Mal gut und war dann aber auch, so schlecht ist die SPD dann tatsächlich nicht geworden, wie der Rohstahl sich entwickelt hat. Naja, das nur als kleiner Gag zu Beginn. Aber es gibt natürlich tatsächlich viel zu sagen, vor allem ja, weil der Bundestag sein Wahlrecht geändert hat 2023, das dann 2024 nochmal durch das Bundesverfassungsgericht abgeschwächt wurde. Und jetzt zum ersten Mal wird man genau wissen, wie viele Abgeordnete es vorher, also vorher genau wissen, wie viele Abgeordnete es gibt, nämlich 630. Das ist mehr als doppelt so viele wie die Wahlkreise. Das ist mit Ausnahme der ersten Bundestagswahl zum ersten Mal so, dass nicht die gesetzliche Zahl genau das Doppelte ist von der Zahl der Wahlkreise, sondern mehr. Hat damit zu tun, dass man Überhangmandate vermeiden wollte und dass man andererseits diese auch jetzt gar nicht mehr ermöglicht, sondern man sagt, es gibt keine Wahlkreis, es gibt keine Direktmandate mehr, sondern es gibt sogenannte Wahlkreissieger, von denen die meisten auch in den Bundestag einziehen, aber eben nicht alle, sondern die mit den geringsten Stimmenzahlen bei der Erststimme, geringsten Prozentzahlen bei der Erststimme ziehen nicht ein, wenn die Partei in einem Bundesland mehr Wahlkreissieger hat, als ihr Mandate zustehen. Das ist die Kurzfassung.
Das wird zum Beispiel, das wird vermutlich in Bayern so sein, vermutlich. Ja. Also die CSU kommt auf deutschlandweit, also die müssten auf etwas über 40% kommen, glaube ich, in Bayern zumindest, damit das ungefähr hinkommt. Das wird vermutlich in vielen Ländern so sein, wo die CDU flächendeckend die Direktmandate holt. Ja. Das wird vermutlich auch auf die AfD zutreffen, teilweise zumindest, so in den ganz östlichen Provinzen, wenn die da mehr Direktmandate holen, als ihnen laut Zweitstimmenergebnis tun. Wen es nicht interessieren wird, werden die Grünen und die FDP sein und die SPD vermutlich auch nicht. Es sei denn, es tritt nochmal jetzt nach der, wie wir letzte Folge schon gesprochen haben, nach diesem März-Effekt, dass jetzt ganz viele Leute sagen, CDU kannst du nicht mehr wählen, ich wähle jetzt SPD. Dieser Effekt könnte nochmal eintreten, das ist aber relativ unwahrscheinlich.
Ja, genau, also die Prognosen sind eindeutig, dass die CDU höchstwahrscheinlich über 200 Direktmandate, also Wahlkreissieger haben wird. Die SPD sogar ist prognostiziert sogar weniger als die AfD, weil die AfD ja sozusagen bestimmte Hochburgen hat in Ostdeutschland, aber es könnte auch gut sein, dass sie diesmal auch die ersten Direktmandate auch in Westdeutschland bekommt. Und die SPD ist ja flächendeckend schlecht vertreten und nur in ganz wenigen Wahlkreisen liegt sie vorne. Also das könnte auch zum ersten Mal in der Bundestagsgeschichte so kommen, dass die SPD nur auf Platz 3 bei den Direktmandaten ist. Bei den Parteien ja ebenfalls. Also das ist ja
höchstwahrscheinlich, ja, genau. Okay, also das heißt, es wird überhaupt keine Überhangmandate mehr geben. Das ist quasi ausgeschlossen, dass es Überhangmandate gibt. Also selbst wenn es irgendwie prozentual eine Rechnungsverschiebung. Es wird, der Bundestag wird definitiv so zusammengesetzt werden, wie es das Ergebnis der Zweitstimmen sagt.
Ja, und nach jetziger Prognose bekommt die Linkspartei ungefähr mindestens ein Direktmandat, vielleicht auch zwei. Wenn sie aber nur ein oder zwei kriegen, dann zieht das ja nicht die gesamten Listen nach sich, also der Einzug, die prozentuale Sitzberechnung findet dann nicht statt, sondern diese zwei Sitze würden dann von den 630 abgezogen und nur 628 prozentual verteilt. Also das wären dann keine Überhangmandate im eigentlichen Sinne, sondern das ist quasi...
Aber die würden einziehen.
Ja, genau, das wird denen auch nicht weggenommen, weil das ist ein Sonderstatus. Man zieht dann quasi nicht über die Zweitstimme ein, sondern über die Erststimme. Das würde aber bedeuten, dass man dann auf den Wahlzetteln notieren muss, in den betreffenden Wahlkreisen, wer die siegreiche Partei, nämlich die Linkspartei, gewählt hat mit der Erststimme und dem seine Zweitstimme geht dann nicht in die Berechnung der Sitzzahl ein, weil man sagt, der ist ja mit der Erststimme schon da gelandet, wo man normalerweise mit den Zweitstimmen landet. Da gibt es einen Präzedenzfall, der war 2002. Auch damals hatte die PDS zwei von diesen Mandaten. Und da war es noch so, dass die Union in Gesamtdeutschland wenige 6.000 Stimmen hinter der SPD lag. Und die hat dann vom Bundesverfassungsgericht geklagt, dass das ja eigentlich unfair ist, weil da in Ostberlin gibt es halt diese zwei Wahlkreise, wo die SPD vor der CDU liegt und die darf man doch nicht mitzählen. Und das Verfassungsgericht hat dann salomonisch geurteilt, zwei Jahre später, dass das stimmt einerseits, also für die Prozente, wenn man jetzt die Prozente angibt, dann zählen die Stimmen mit, aber wenn es in Mandate umgerechnet wird, dann zählen sie nicht mit. Also die CDU kann jetzt behaupten, mandatsrelevante Stimmen hat sie, oder CDU, CSU, hat sie ein paar mehr als SPD, aber prozentuale Stimmen hat sie ein paar weniger. Das ist also ich habe das mir mal rausgeschrieben, 6.000 Stimmen eigentlich Vorsprung, wurden dann zu 20.000 Stimmen Vorsprung für die Union bei der Mandatsberechnung. Hat sich aber an den Mandaten dann dadurch nichts geändert. Nur weiß man das diesmal, also man wird die Wahlhelfer in diesen zwei, wenn es drei sind, ist es ja anders, aber in zwei Ostberliner Bezirken, also vor allem Treptow-Köpenick mit Gysi und dann möglicherweise noch Lichtenberg, wird dann wahrscheinlich die Wahlhelfer, es könnte sein, dass die Wahlhelfer da gebeten werden, also da bin ich ja nicht aktiv, zusätzlich zu, das ist ja ein Stimmzettel und man zählt erst die Zweitstimme aus, dann die Erststimme, dass man hinterher nochmal die notiert oder also sicherheitshalber notiert, die wo die siegreiche Erststimme dann jemand anders hat. Also, oder ob man das im Nachgang macht und erst im...
Schön. So, also finde ich auf jeden Fall gut, dass das Wahlrecht dadurch jetzt wesentlich vereinfacht wurde. Das heißt jetzt aber bloß mal so, Erststimmen, Zweitstimmen, so, ich habe jetzt so, Landesverband Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist ja so typisch, sagen wir mal CDU, ist ja so typisch dafür geeignet, Überhangmandate mitzubringen, weil so die Parteien, die gerade die drei großen, also CDU, SPD und AfD, auch noch Linkspartei früher, aber jetzt nicht mehr so, dazu neigen, ähnlich viele Stimmen prozentual zu kriegen, aber es gibt ja nur einen Wahlkreissieger, so. Das heißt, es wird Wahlkreise geben, wo, sagen wir mal, der CDU-Kandidat ein ganz starker ist, ein ganz bekannter ist, ist der so, und dann hast du nur Luschenkandidaten. So, der wird also vermutlich das Erststimmenergebnis mit 60-70% kriegen. Naja, übertreiben wir mal nicht, sagen wir mal 40, so. Und, oder 50 knapp. So, der ist sicher drin. Mhm. Ja, weil, sagen wir mal, wir haben, glaube ich, wir haben 6 Bundestagswahlkreise oder 5, ich weiß es nicht mehr. Das wird ja auch jedes Mal geändert. So, das heißt, wir haben 6.
Also acht, sozusagen sogar. Letztes Mal 9 und dein Wahlkreis fällt ja weg, du darfst gar nicht wählen. Jetzt sind es
genau.
8.
Genau. So, das heißt, wir haben 8 Wahlkreiskandidaten. So, davon ausgehend, dass die CDU jeden einzelnen gewinnt, könnte auch die AfD werden. Man weiß es nicht, ich gehe jetzt mal davon aus, die CDU, sagen wir mal, die CDU holt 6, darf aber laut Zweitstimmenergebnis nur 4 schicken. So, das heißt, es gehen nur 4 von den 6 gehen in den Bundestag. Jetzt mal als ganz blödes Beispiel. So, das heißt, die wenigsten Prozente haben, die gehen nicht. Das sind jetzt vermutlich welche, wo ganz viele starke Kandidaten, zum Beispiel in Magdeburg, da ist der derzeitige Bundestagskandidat Martin Kröber, der für die SPD, dann haben wir Tino Sorge von der FDP, auch noch jemand, ich weiß gar nicht, aber der ist auch relativ bekannt, so, Linkspartei, das heißt, da sind nur bekannte Kandidaten. Da ist ja klar, dass das Erststimmenergebnis für die einzelne Person geringer ausfallen wird, als zum Beispiel im Wahlkreis Stendal.
Ja, also das betrifft grundsätzlich tendenziell eher die Großstädte. Genau. Und das wird zum Beispiel für die CSU in Bayern wird das bedeuten, dass man die noch relativ gemäßigten großstädtischen CSUler verliert und die ländlichen krachledernen Assis, sage ich jetzt mal, mehr drin sein werden. Ja, also das ist, das wurde auch als Kritikpunkt angefügt, dass Großstädte benachteiligt sein könnten und insgesamt weniger Abgeordnete schicken könnten.
Genau.
Und wenn man dann nicht abgesichert ist auf der Landesliste, beziehungsweise die Landesliste tritt ja dann gar nicht in Kraft, nur dann, wenn dann im Laufe der Wahlperiode jemand ausscheidet, dann kommt ja jemand nach, aber die Landesliste ist ja dann wertlos, ja.
Ja, wie ist das eigentlich? Ist dann, also nehmen wir mal an, es kommen 4 und 5 und 6 scheiden aus und dann scheidet einer von den 4 aus, rückt dann einer von den Direktkandidaten nach oder rückt dann der erste von der Liste nach?
Nee, von der Liste. Also
die sind dann raus und das war's?
Ja, das war's. Selbst wenn es knapp ist, dann müsste man eben schauen, wo man auf der Liste steht, ja.
Okay. Gut, meistens stehen ja die Wahlkreiskandidaten noch relativ weit vorne auf den Listen, aber das ist ja auch nicht immer so.
Naja, eigentlich nicht. Es gibt ja eben, wenn es 8 Wahlkreise gibt, gibt es halt, werden wahrscheinlich die ersten 10 Listenplätze alle acht Wahlkreiskandidaten enthalten.
Genau.
Aber die kommen ja. Platz 10 ist ja vollkommen aussichtslos, der wird ja nie reinkommen.
Ja, sicher, aber trotzdem stehen die ja meistens relativ vorne und es geht um Nachrücker und egal. So, reden wir kurz über die Linkspartei. Also Gregor Gysi wird mit höchster Wahrscheinlichkeit nochmal einziehen und wer ist der Zweite, der einziehen könnte?
Und übrigens, er wird dann Alterspräsident, das ist jetzt schon sicher.
Also das heißt,
es gibt niemanden, der älter als er ist, oder der länger als er Mitglied des Bundestages ist und tatsächlich nicht mehr, also wer aktuell Alterspräsident ist, ist Peter Ramsauer von der CSU. Mhm. Der ist seit 1990 ununterbrochen im Bundestag. Der tritt nicht mehr an. Dazu noch ein paar andere, die auch nicht mehr antreten. Das heißt, Gysi war ja nur mit einer Unterbrechung von ungefähr 4 Jahren nicht drin und ist sozusagen als längster wieder drin. Also die längste insgesamt zusammengezählte Zugehörigkeit, so kann man sagen.
Genau. Und das haben die ja auch vor zwei Legislaturen haben die das geändert, damit die AfD nicht den Alterspräsidenten stellt.
Genau.
Früher war es ja der an Jahren älteste Abgeordnete. Ja. Und jetzt ist es der mit der längsten Zugehörigkeit.
Das wurde kurz vor dem Einzug der AfD geändert und seitdem ist es der mit der längsten Zugehörigkeit. Übrigens, auch da gibt es einen Rekord. Also Alexander Gauland ist ja der älteste Bundestagsabgeordnete momentan, tritt auch wieder an auf der sächsischen Landesliste. Auch da wieder das Thema, möglicherweise kommt er dann gar nicht rein, aber wenn er reinkommt, dann wird er weiter der Älteste sein und er ist sogar seit letztem Jahr der zweitälteste Bundestagsabgeordnete, der jemals sozusagen im Bundestag saß, der älteste Konrad Adenauer, den wird er wahrscheinlich nicht mehr einholen, der war ja quasi außer Konkurrenz.
Genau.
Aber tatsächlich, Gauland ist der zweitälteste Abgeordnete aller Zeiten.
Genau. Und dann wird Gysi wahrscheinlich die Eröffnungsrede halten. Wer ist der zweite Linksparteiabgeordnete, der es schaffen könnte? Ist es Ramelow oder? Also, ich glaube, Dietmar Bartsch ist eher unter ferner Liefen, oder?
Der ist unter ferner Liefen. Chancen hätten noch. Da bin ich jetzt auch tatsächlich überfragt, wie da die Umfragen genau sind. Aber also.
Naja, und was mit Sören Pellmann? Tritt der nochmal an?
Ja, der wird. Ist ja auch Titelverteidiger in Leipzig und genau. Hat auch nicht so schlechte Chancen, aber auch da wiederum, da in Leipzig genügt es ja mit einem geringen Prozentanteil zu gewinnen, Großstadtproblem. Genau. Also wenn man es da schafft, die CDU und die AfD hinter sich zu lassen, dann ist man eben auch mit gut 20% schon Sieger. Gut, genau. Aber lass uns mal davon schweigen und vom nächsten reden. Wer ist überhaupt alles wahlberechtigt?
Alle Personen, die laut Gesetz Deutsche sind und über 18.
Genau. Und es gab eine Änderung, die noch gar nicht so lange zurückliegt, 2019, nämlich dass psychisch Kranke, also unter Vollbetreuung Stehende, auch jetzt wählen dürfen.
Genau.
Und das war also vorher ausgeschlossen und das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, das ist weltweit eigentlich nicht üblich, sondern genau. Ja. Das, aber es betrifft ja nur einen kleinen Teil. Und tatsächlich bei Auslandsdeutschen gibt es auch wieder Ausnahmen. Also wer im Ausland wohnt, ist grundsätzlich auch erstmal wahlberechtigt, außer er ist länger als 25 Jahre im Ausland und umgekehrt, sagen wir mal so, wer wahlberechtigt ist, man muss seit dem 14. Lebensjahr mindestens 3 Monate ununterbrochen in Deutschland gelebt haben. Oder die Ausreise aus Deutschland ist nicht länger als 25 Jahre zurück. Davon gibt es auch wieder Ausnahmen, wenn man jetzt begründen kann, dass man von den politischen Verhältnissen in Deutschland besonders betroffen ist, dann darf man den sozusagen sich wieder, also beantragen, wieder ins Wählerregister eingetragen zu werden. Das sind beispielsweise politische Korrespondenten oder so, aber jetzt nicht einfach, wer sagt, ich lese da die Zeitung und wundere mich, was in Deutschland passiert. Der ist nicht betroffen im Sinne dieses Gesetzes. Also es ist,
wie viel sind es insgesamt?
Das weiß keiner. Es sind mehrere Millionen. Dazu kommt, dass bei der letzten Wahl wirklich nur eine 5-stellige Zahl von Auslandsdeutschen ihre Stimme abgegeben hat. Wirklich extrem wenig verglichen damit. Mhm. Das liegt nicht an denen, sondern der Hauptgrund ist, dass die Fristen so schlecht sind. Also dass sozusagen alles per Post hin und her gehen muss. Man muss erstmal was beantragen in der Heimatgemeinde, wo man zuletzt gewohnt hat. Dann müssen die einem also diese Wahlunterlagen schicken. Dann muss man sie zurückschicken. Und wenn das nicht gerade ein Nachbarland, selbst da. Und jetzt mit der vorgezogenen Bundestagswahl gibt es verkürzte Fristen, sodass es sehr wahrscheinlich ist, dass ganz, ganz viele Leute um ihr Wahlrecht geprellt werden. Dann gibt es wiederum Wahlbeschwerden, Wahlprüfungsbeschwerden. Da kann man dann wieder sagen, es sind alles Einzelfälle. So war das ja fast immer. Also man darf sich gern beschweren, aber die Antwort wird immer lauten, ja, was dir passiert ist, ist ja also in der Sache nur dir passiert. Deswegen berücksichtigen wir nicht, was du hast. Und deinem Nachbarn ist vielleicht genau das Gleiche passiert, aber es ist auch ein Einzelfall und so weiter. Jetzt könnte es tatsächlich, wenn es ganz schlimm läuft, so laufen wie damals in Berlin vor ein paar Jahren, dass man sagt, das ist so chaotisch gewesen. Die Post, weißt du, das kommt ja noch dazu, die Post ist ja auch schlechter geworden. Sicherlich nicht nur in Deutschland, sondern auch in dem jeweiligen Wohnsitzland. Und das heißt, da kommt auch noch ein paar Tage obendrauf und man hat hinterher, man hat auch nicht die Gewähr. Man weiß ja in dem Moment, wo man was rechtzeitig abschickt, weiß man nicht, ob es rechtzeitig ankommt im Bezirksamt oder im Wahlamt. Und nur dann, wenn es vor 18 Uhr am Wahlabend da per Post angekommen ist, dann wird es auch als Briefwahl dann geöffnet. Das wird schon protokolliert, ob es geöffnet wurde oder nicht. Aber das ist alles extrem langweilig und ich kann mir vorstellen, dass das diesmal eine Klage ist, die ein bisschen mehr Aussicht auf Erfolg hat, dass man sagt, die Stimmen müssen noch gezählt werden oder sozusagen Ergebnis muss noch mal korrigiert werden oder im schlimmsten Fall eine Wiederholungswahl, wobei das ist unwahrscheinlich, weil es in jedem Wahlkreis ja auch nur einen geringen Prozentsatz an Wählern betrifft. Also das ist sehr unerfreulich. Es ist auch tatsächlich verglichen mit anderen europäischen Ländern, wo ja teilweise online gewählt wird aus dem Ausland, sehr, sehr verantiquiert. Ja.
Ja. So, okay. Also wie viele Wahlberechtigte gibt es jetzt insgesamt? Weiß man das?
Ja, das weiß man. Ne? Das weiß man noch nicht auf ganz genau. Ich kann nur sagen, wie viele es letztes Mal waren. Da waren es 61 Millionen, wobei die Zahl tatsächlich schon mal höher war. 2009 der bisherige Rekord mit 62,2 Millionen wahlberechtigte Deutsche und jetzt sind es ungefähr 61 Millionen. Genau, und tatsächlich gibt es dann die Wahlbeteiligung, weiß man ja nicht, was das sein wird. Die letztes Mal war die Wahlbeteiligung 76,6%. Das ist ganz ordentlich, wenn man bedenkt, dass 2009 nur 70,8% teilgenommen haben. Also
genau.
Die Leute interessieren sich mehr als früher für die Wahlen. Aber auch nicht so viele wie in den 70er Jahren. Der Rekord liegt bei 91,1% bei der Wahl 1972. So.
Naja, es ist davon auszugehen, dass die jetzt geringer ausfallen wird, oder?
Ja, ja, also die wird unter 80 liegen, aber über 70. So.
Okay, deine Prognose. Ja. Okay.
Auch interessant, es gibt auch, das war ja letztes Jahr beim Höcke-Prozess in den Medien, es gibt ja die Möglichkeit nach Artikel 18 das Wahlrecht zu entziehen, das Aktive. Also das Passive kriegt man ja entzogen, wenn man wegen eines Verbrechens verurteilt wurde. Verbrechen genau. ist das, was im Strafgesetzbuch mit Mindeststrafe über einem Jahr bewährt genau. ist. Und wenn man dann seinerseits wieder eine bestimmte Mindeststrafe bekommen hat, dann verliert man das Wahlrecht während dieser Haftzeit und kann einem für weitere Jahre aberkannt werden. Aber das aktive Wahlrecht hat man grundsätzlich immer. Da gibt es tatsächlich nur die Möglichkeit vom Bundesverfassungsgericht, auch weil man wegen irgendwelcher politischen Straftaten angeklagt ist oder einfach so, weil man Gefährder ist. Artikel 18 gibt es vor und das wurde aber bisher in der Bundesrepublik nur viermal angestrebt, viermal gegen Ach. Rechtsextremisten und viermal dann abgelehnt. Das ist also noch nie geschehen. Der Artikel 18 ist also der unangewandteste Grundgesetzartikel aller Zeiten.
Schön, dass es sowas gibt.
Ja, ja und schön, dass du mich hast, dass du das genau. jetzt weißt. Ja.
Okay, was hast du noch?
Was habe ich noch? Die Größe des Bundestages hatten wir ja schon angerissen.
Genau.
Hat über die Jahre variiert. Der kleinste Bundestag war der allererste. Der hatte nur 402 Abgeordnete. Damals gab es noch die Besonderheit, dass die Berliner Abgeordneten nicht mit abstimmen durften. Die saßen aber trotzdem drin. Die waren auch nicht direkt gewählt, sondern vom Berliner Parlament da reingeschickt worden. Das waren damals genau. 8, später 22. Und in den 50er bis 80er Jahren hatte der Bundestag immer ziemlich genau 500 Abgeordnete plus dann diese 22 zusätzlichen und dann wurden es immer mehr, also bei der Wiedervereinigung 662, dann wurde es noch mehr mit Überhangmandaten und dann gab es eine Bundestagsreform, wo die Zahl der Wahlkreise verringert wurde, 2002 trat die in Kraft, aber diese Zahl, die da als gesetzliche Zahl benannt wurde, 598, wurde nie erreicht, sondern die kleinste Zahl war dann tatsächlich mit 5 Leuten mehr. Und auch das wurde ja immer mehr mit Überhang. Und dann seit 2013 gibt es ja zu Überhangmandaten auch Ausgleichsmandate. Und da waren dann Tür und Tor geöffnet. 733 sind es aktuell, 736 waren es zu Beginn der Wahlperiode und jetzt eben 630 wieder etwas weniger. So.
So, das aber aktuell haben wir den größten Bundestag aller Zeiten.
Ja, eigentlich nicht, sondern bis letztes Jahr hatten wir den.
Ja, gut, aber in dieser
Wahlperiode. So. Wahlperiode, ja.
Genau. Und nächste Frage: Kann man, nee, das kann man erst nach der Wahl, ne? Berechnen, wenn das alte Wahlrecht noch gelten würde, wie groß dann der Bundestag wäre.
Das kann man dann machen, das werde ich dann auch tun, ja.
Aber das kann man jetzt noch nicht sagen.
Nicht sagen, das ist dann abhängig eben von den Direktmandaten und dann wären das ja Überhangmandate und dann vom Ausgleich. Aber das natürlich, das weiß man nicht. Das hängt immer, auch die Hebelwirkung ist ja ganz groß. Die CSU hat ja mit ihren 3 Überhangmandaten, nee, die hatte nicht 3, sondern wie viel? 11 oder so und davon 3 unausgeglichen und die hebelten das ja auf über 100 weitere Ausgleichsmandate. Das ist also gar nicht so, gar nicht von Pappe.
So, jetzt ist natürlich die Frage, weißt du, wie viel wie viel wir jetzt sparen? An Geld?
Das ist immer nicht so leicht gesagt. Also was man natürlich ausrechnen kann, ist die Diät. Die ist ja ungefähr 11.000 im Monat. Dazu gibt es die Aufwandspauschale, die nochmal ein paar Tausend ist. Also pro Jahr würde man durch einen Bundestagsabgeordneten allein für das Geld, was er erstmal kriegt, schon mal ungefähr 200.000 sparen. Dazu kommen die Mitarbeiter, das Büro. Also man landet locker bei 1 Million pro Abgeordneten pro Jahr.
Die man spart.
Ja, und da das jetzt ziemlich genau 100 weniger sind, wird man
100 Millionen
pro Jahr sparen. Das ist...
Okay, das ist ja schon amtlich. Da kann man ja schon fast keine Kindergrundsicherung machen, aber immerhin.
Genau. Ja, dann noch das Wahl... zum Thema Wahlkreise wollte ich noch sagen, wenn man mal schaut, welche Wahlkreise besonders stabil sind. Also es ist ja so, Wahlkreise werden... Also jedem Bundesland wird eine bestimmte Anzahl an Wahlkreisen zugeteilt, gemäß der Bevölkerung. Das gibt dann immer eine Mitteilung des Innenministeriums für die letzte Bevölkerungsschätzung. Irgendwann letztes Jahr werden dann die Zahlen genommen und dann heißt es so, ihr kriegt jetzt umgerechnet darauf so viele Wahlkreise, wie es anteilig von 299 ist. Und wie gesagt, Sachsen-Anhalt verliert einen Sitz und Bayern gewinnt einen. In der Allgäuer Gegend bei Memmingen kommt ein Sitz dazu, kein Sitz dazu, sondern ein Wahlkreis dazu. Und mehr ist es nicht. Und man darf, die Wahlkreise dürfen bis zu 25% nach oben oder nach unten vom Durchschnitt abweichen. Also jetzt muss man auch wieder dazu sagen, da geht es nicht um die Gesamtbevölkerung, sondern um die deutsche Bevölkerung. Genau genommen um sowohl die gesamte deutsche Bevölkerung, also auch die Minderjährigen, als auch dann nochmal in einer separaten Statistik nur die Wahlberechtigten. Und in beiden Fällen darf man nur um 25% nach oben oder unten abweichen vom Durchschnitt. Und bei 26% muss eine neue Gliederung, neue Einteilung der Grenzen erfolgen und zwischen 15 und 25 soll eine neue Gliederung erfolgen. Das passiert eigentlich in den meisten Fällen zwischen 15 und 25 nur dann, wenn sowieso in dem Land oder in der Umgebung irgendwas neu geordnet wird, dann macht man sich die Mühe, das auch nochmal neu auch die Benachbarten, die eigentlich noch nicht müssen, aber sollen, neu zu ändern. Aber wenn das nicht der Fall ist, also wenn in dem Bundesland jetzt eigentlich die Anzahl gleich bleibt und auch niemand über 25% Abweichung hat, dann wird es auch keine Wahlkreisveränderungen geben.
Okay, und was ist der stabilste Wahlkreis?
Der stabilste Wahlkreis, es gibt keinen Wahlkreis, der seit der ersten Bundestagswahl gleich geblieben ist. Der am längsten durchgehalten hat von 1949 bis 1998, das war Oberhausen.
Okay.
Also da ist sozusagen...
Das ist auch nur ein Wahlkreis.
Ist auch nur ein Wahlkreis. Die anderen haben in den 70er Jahren schlapp gemacht. Auch mehrere rheinische, niederrheinische Ruhrgebietswahlkreise. Hagen, Krefeld, Mülheim und dann noch Wiesbaden. Also diese 5 Wahlkreise waren insgesamt am stabilsten. Und manche wurden nur geringfügig verändert. Dann gibt es Wahlkreise, die von der Definition her unverändert blieben, tatsächlich auch seit 1949, aber wo natürlich durch Eingemeindungen, Gebietsreformen tatsächlich Gebiet dazugekommen ist oder weggegangen, meistens dazugekommen. Also das ist das Stadtgebiet Aachen, das war schon immer das Stadtgebiet Aachen, wobei das eigentlich halt größer geworden ist. Genauso verhält es sich mit Braunschweig, Pinneberg, Waiblingen, Wiesbaden, Kreuznach und Neuwied. Also da gibt es tatsächlich... insgesamt 7 Wahlkreise, die genauso, die müssen nicht unbedingt den gleichen Namen haben, also Aachen 1 hieß früher Aachen-Stadt und so weiter, das sind Kleinigkeiten, aber sozusagen von der Definition, das ist jetzt dieser Landkreis oder diese Stadt, ist es unverändert. Also da,
bei uns, ja? Bei mir zum Beispiel ist es ja so, gefühlt haben wir bei jeder Bundestagswahl einen anderen Wahlkreis. Ich war mal 68, war ich mal 69, bei der vorletzten Wahl war glaube ich 71, jetzt sind wir wieder 69, ja, ich weiß es nicht.
Das liegt daran, also, dass sie tatsächlich von Norden nach Süden geografisch sortiert werden nach Bundesländern. Also in Schleswig-Holstein ist immer Wahlkreis 1 bis X. Und
dann wird das so weiter
dann durchgereicht. Wird es so weiter durchgereicht und jetzt ändert sich ja in Sachsen-Anhalt was. Das heißt, alle, die weiter südlich liegen als Sachsen-Anhalt, also Sachsen oder was auch immer, kriegen sozusagen eine Nummer nach vorne geschoben, während dann alles, was südlicher liegt als Bayern, das sind nur Baden-Württemberg und Saarland, die kriegen dann, da ändert sich die Wahlkreisnummer wieder nicht, weil das dann wieder korrigiert wurde. Also das genau. Ist einfach fortlaufend, das ist nicht so, dass man sagt jetzt Sachsen-Anhalt 1, sondern das ist der fortlaufende
Wahlkreis. Ja, und das Geile ist aber auch, dass wir jetzt zum Beispiel den gemeinsamen Wahlkreis mit einmal rechts rund um Magdeburg bis nach oben gehen.
Ja.
Das ist so, das ist also diese Wahlkreiszuschnitte haben auch irgendwie regional überhaupt nichts mehr wirklich, also wir haben jetzt zum Beispiel für die SPD eine Wahlkreiskandidatin, wo ich sage, okay, ich kenne die, aber auch nur zufällig so. Von der CDU, das ist eine ganz junge, das ist die Tochter unseres ehemaligen Landwirtschaftsministers in Sachsen-Anhalt, Hermann Onko Eikens, A-E-I-K-I-N-S, Eikens, Niedersachse, oder nee, Schleswig-Holsteiner, glaube ich. Und seine Tochter, die ist jünger als ich, die tritt jetzt an.
Ja, ja, das ist halt das Problem, dass man es so, also gerade in den östlichen Bundesländern
muss es, ja. Und wir haben hier Kai-Uwe Ziegler von der AfD, der gerade vom Landesvorstand versucht wird, aus der Partei rauszumobben. Also man weiß
sich
es
letztes
nicht genau.
Jahr zum Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses so. Kraftaufstellung eines Namensschilds gemacht hat. Ja, also gerade in ostdeutschen Bundesländern wird natürlich mehr, bei fast jeder Wahl wird da was geändert, bei der letzten tatsächlich nicht, aber sonst immer, weil eben der Bevölkerungsschwund so drastisch ist und man muss dann einfach da irgendwie schauen, ja, was haben wir denn hier noch? Und dann kann man irgendwann nicht mehr nachvollziehen, warum haben wir den Wahlkreis eigentlich damals so zugeschnitten und warum ist der seit, das ist einfach eine jahrelange Entwicklung. In Ostdeutschland interessanterweise ist der Wahlkreis der einzige ostdeutsche Wahlkreis, der seit 1990 unverändert ist, ist Marzahn-Hellersdorf in Berlin. Und das ist ja eigentlich nur ein Fake-Halb-Ostdeutscher, weil er ja in Berlin in einem alten Bundesland liegt. Aber alle anderen Wahlkreise wurden seit 1990 irgendwann geändert. Während im Westen gibt es Wahlkreise Aachen 2, Bonn, Kreuznach, Neuwied und Pinneberg, die seit 1972 in derselben, ohne weitere Eingemeindungen, in derselben Zusammensetzung ist. Das nur zur Statistik. Dann ist auch ein interessanter Aspekt natürlich die Parteienfinanzierung. Also es gibt pro Stimme gibt's einen bestimmten Betrag. Also erstmal fallen Parteien nur in die Parteienfinanzierung, wenn sie bei einer bestimmten Wahl mehr als 0,5% bundesweit, also Europa- und Bundestagswahl, oder mehr als 1% bei einer Landtagswahl haben. Nur dann fallen sie für diese Wahl in die Verteilung von Geld. Und das wird dann bundesweit zusammengezählt und jedes Jahr ausgeschüttet oder jedes Jahr geguckt, in welchem Land wurde denn bei der letzten Wahl so und so viel Stimmen abgegeben. Das wird zusammengerechnet und dann auf eine Summe gebracht. Für die ersten 4 Millionen Stimmen gibt es offiziell, also 2024 lag der Preis, das Geld bei offiziell 1,18 Euro. Die Inflation wird dazu führen, dass das natürlich ein bisschen steigt. Und für alle weiteren Stimmen über 4 Millionen, das betrifft also die eigentlich fast alle Parteien, weil 4 Millionen sind schnell erreicht, gibt es dann 97 Cent, also weniger. Das bevorzugt die Kleinstparteien leicht. Aber wiederum, der Gesamtbetrag, den eine Partei bekommt vom Staat, der darf höchstens so hoch sein wie die selbst erwirtschafteten Gelder. Da soll vermieden werden, dass sich Parteien ausschließlich vom Staat ernähren. Das heißt, man braucht Mitgliedsbeiträge, vor allem auch Spenden, damit man das, was einem zusteht, auch bekommt. Dazu gibt es, also das ist die sogenannte relative Obergrenze, die für jede Partei eben so hoch liegt, wie sie selber Kraft ihrer Spenden und Mitgliedsbeiträge bekommt. Oder auch, es gibt ja auch Unternehmensbeteiligungen, gerade von der SPD an Verlagen und so weiter. Das zählt auch als selbst erwirtschaftet. Und dann gibt es die absolute Obergrenze, die beträgt auch jedes Jahr einen festgesetzten Betrag, der sich um die Inflation erhöht. Das sind ungefähr, 2024 waren es ungefähr 220 Millionen, die sich die Parteien aufteilen müssen, wenn es nicht ganz reicht. Also momentan, das ist fast alles. Also wenn es diese Kappung nicht gäbe, wäre es vielleicht bei 230 Millionen oder so. Und de facto ist es also so, dass die Parteien zwischen 93 Cent und 1,02 Euro bekommen. Also nicht das, was eigentlich im Gesetz vorgeschrieben ist, aber aufgrund dieser Kappungen, die Linkspartei kriegt von den Bundestagsparteien am meisten, weil sie eben die kleinste Partei ist, wo die 4 Millionen sozusagen, die man am Anfang bekommt, 4 Millionen Stimmen, die am meisten Gewicht haben. Interessanterweise, die AfD bekommt am wenigsten Parteienfinanzierung, weil sie immer noch, auch nach 10 Jahren, immer noch verhältnismäßig wenig Spenden und Mitgliedsbeiträge bekommt. Und das alles nicht
abdeckt. Der Linkspartei, ja?
Genau, ja, das ist...
Linke hat ja immer sich damit gebrüstet, als Einzelpartei keine Großspenden zu kriegen.
Nee, aber die haben dafür mehr Mitglieder und dann geht es wieder auf, ja.
Okay.
Genau, das wird immer Anfang des Jahres festgesetzt fürs letzte Jahr, also jetzt in ein paar Wochen kommt dann für 2024 dann die echte, genau, was ich gesagt habe, war 23, was aber alles nicht so wichtig ist. So.
Genau. Gut.
So, lieber Sebastian, dann sind wir am Ende unserer ersten Sonderfolge zur Bundestagswahl.
Jetzt müssen wir uns imaginär denken, dass zwischen der nächsten Folge und heute quasi die Bundestagswahl stattgefunden hat. Und dann reden wir in der nächsten Folge darüber, was dann danach passiert. Wir können euch natürlich noch nicht sagen, in welcher Konstellation, aber rein formal, denn wir haben ja hier Captain Formal persönlich anwesend, auch in der nächsten Folge. Wir hören uns am Donnerstag. Bis dahin. Tschüss, Tim.
Ja, bis dann. Tschüss, Sebastian.